die Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Am Mikrofon Gottfried Reichel. Liebe Hörer, in den vorangegangenen Sendungen untersuchten wir anhand der Bibel den Begriff Seele. Das Ergebnis: Der Mensch ist eine Seele in dem Sinne, dass er ein Lebewesen ist, aber er hat auch eine Seele, die den leiblichen Tod überdauert. Dies bezeugt schon das Alte Testament, wenn es über den Zustand des menschlichen Seins nach dem Tode spricht, und wird noch klarer im Neuen Testament offenbart. So bezeichnet Jesus Abraham, Isaak und Jakob als Lebendige, obwohl sie offensichtlich, als er diese Worte sprach, und auch heute noch, zu den leiblich Toten gehören, denn die Auferstehung des Leibes geschieht nach der Schrift erst bei Christi Wiederkunft. Dasselbe beweist das Gespräch von Mose und Elia mit Jesus über seinen Lebensausgang in Jerusalem auf dem Berg der Verklärung. Die von Christus berichtete Begebenheit vom reichen Mann und dem armen Lazarus zeigt jedem aufrichtigen Wahrheitssucher, dass mit dem leiblichen Tod unsere menschliche Existenz nicht völlig ausgelöscht wird. Manchmal versucht man, diese deutliche Aussage Jesu über das Jenseits mit dem Einwand zu entkräften, dass es sich um ein Gleichnis handele. Nun, erstens wird es nicht als solches bezeichnet, was sonst meist geschieht. Zweitens, selbst wenn es eins wäre, so sollten wir nicht vergessen, dass der Heiland für seine Gleichnisse niemals Dinge und Zustände erfand, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Die Tatsache, dass der Herr ausdrücklich den Armen mit seinem Namen Lazarus nennt, was er sonst in Gleichnissen nicht tut, scheint mir Hinweis genug, dass es sich hier um kein Gleichnis handelt. Der Meister nennt hier jenen Ort, wo die Seelen der Gerechten weilen, Abrahams Schoß. Lazarus hat Gemeinschaft mit Abraham, dem Vater der Gläubigen, und wird getröstet, was Bewusstsein voraussetzt. Manche verstehen die biblische Ausdrucksweise Schlaf für Tod falsch, wenn sie annehmen, dass in diesem Zustand unser Bewusstsein völlig ausgeschaltet sei. Wenn die Toten als Entschlafene bezeichnet werden, wohl dann deshalb, weil ihr Anblick nach dem Abscheiden bei den Lebenden jenen Gedanken an einen Schlafenden wachruft. Übrigens, auch in der Offenbarung werden die Seelen der Märtyrer als bei Bewusstsein dargestellt. Sie riefen, sie regieren mit Christus und ihnen wird etwas gesagt. Auch Abraham wird in unserer eben behandelten Geschichte als lebendig beschrieben, was seine Zurechtweisungen an den reichen Mann hinlänglich zeigen. Ja, selbst der in Pein Befindliche wird sich seiner hoffnungslosen Lage bewusst und wünscht seine fünf Brüder vor den Folgen eines selbstgefälligen, ichbezogenen Lebens zu warnen. Jenen Ort des Trostes in Gemeinschaft mit Abraham nannten die Juden auch noch Paradies. Jesus bedient sich dieses Ausdrucks, wenn er dem Schächer am Kreuz verheißt: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Unser Herr und der bußfertige Verbrecher starben am selben Tag. Ihre Seelen gingen also am selben Tag ins Totenreich, wie Apostelgeschichte 2,27 für die Seele des Heilandes ausdrücklich feststellt. Paulus beschreibt diesen Vorgang in Epheser 4,9 mit folgenden Worten: Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die Gebiete unter der Erde? Er ist es, der hinabgestiegen ist, um alles mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Wie betrüblich, dass man diese Wahrheit, um der eigenen Theorie willen, durch eine willkürliche Verschiebung der Satzzeichen zu leugnen sucht und die Worte des Erlösers dann so liest: Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Jesus hat in den Evangelien über 50 Mal wichtige Aussprüche mit den Worten »Wahrlich, ich sage dir« bzw. »sage euch« eingeleitet, also niemals »ich sage dir heute«. Und ausgerechnet hier sollte er ein »heute« hinzugefügt haben. Das klingt sehr nach Verlegenheitsthese. Abgesehen davon wird das Wort »Paradies« im Neuen Testament nirgends irdisch verstanden. Paulus bezeichnet damit eine himmlische Region, wie der Zusammenhang der folgenden Stelle zeigt. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leibe, ob ohne den Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte. Sicher ist es dem aufmerksamen Hörer nicht entgangen, dass Paulus hier von der Möglichkeit spricht, dass der Mensch auch außerhalb des Leibes existieren kann. Allerdings hier in Verbindung mit einer göttlichen Offenbarung. Doch der Apostel unterscheidet auch sonst zwischen einem äußeren Menschen und einem inneren Menschen. Daher werden wir nicht mutlos, sondern ob auch unser äußerer Mensch zerstört wird, so wird doch unser innerer von Tag zu Tag erneuert. Dass der innere Mensch auch ohne den Leib bewusst weiter besteht, also auch dann, wenn er als Lebewesen tot ist, beweisen die folgenden Verse. Wir sind nun alle Zeit getrost und wissen, dass wir, während wir im Leibe daheim sind, fern vom Herrn auf der Wanderung sind, denn im Glauben wandeln wir nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, auszuwandern aus dem Leibe und daheim zu sein beim Herrn. Hier bezeugt der Heilige Geist durch den Apostel in aller Klarheit, dass der innere Mensch auch ohne seine Behausung, den Leib, weiterlebt. Ja, Paulus bekennt, dass er Lust habe, aus seinem Leib auszuwandern. Die Scheidung von Leib und Seele bedeutet leiblichen Tod, um dadurch daheim zu sein bei dem Herrn. Denselben Gedanken, nur in anderen Worten, äußert er in Philipper 1,23. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn für mich ist das Leben ein Dienst für Christus und das Sterben ein Gewinn. Wenn er dennoch sich wünscht, im Fleisch, das heißt im Leibe zu bleiben, dann nur deshalb, um noch weiterhin den Menschen mit dem Evangelium Christi dienen zu können. Für Paulus wird also das in der Wiedergeburt neu empfangene Leben aus Christus auch nicht durch den leiblichen Tod unterbrochen. Selbst der Tod kann uns nicht scheiden von der Liebe Gottes, so bekennt er in Römer 8,38. Ob wir leben oder sterben, gehören wir dem Herrn. Ob wir wachen oder schlafen, leben wir zusammen mit ihm. Wie herrlich decken sich diese Worte mit denen des Herrn. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Der Hebräerbrief nennt jene Seelen, die nach ihrem leiblichen Tod daheim beim Herrn sind, die Geister der vollendeten Gerechten, während sie in der Offenbarung als die Seelen unter dem Altar, also in der Nähe ihres Königs Jesus Christus weilend, beschrieben werden. Die Heilige Schrift lehrt also deutlich, dass es zwischen leiblichem Tod und der Auferstehung der Toten einen bewussten Zwischenzustand der Seele gibt. Für die in Christus Entschlafenen ist es ein glückseliger Zustand. Selig sind die Toten, die im Herrn sterben, von jetzt an. Doch darüber soll nicht verschwiegen werden, dass die völlige Erlösung in Christo auch an diesen Seelen erst mit der leiblichen Auferstehung abgeschlossen wird. Darum warten auch sie mit den lebenden Gotteskindern auf ihres Leibes Erlösung. Erst wenn die erlöste Seele mit dem unverweslichen und unsterblichen Auferstehungsleib überkleidet wird, ist Christi Versöhnungswerk völlig an den Seinen vollbracht. Nun drängt sich die Frage auf, was geschieht aber mit den Seelen der Ungläubigen? Haben sie auch Teil an jenem Zwischenzustand? Kann man auch bei ihnen von einem Heimgang zum Herrn sprechen? Inwiefern unterscheidet sich ihr Los von dem der Erretteten? Nun, in einem Punkt unterscheidet es sich nicht. Paulus stellt fest, denn da der Tod durch einen Menschen gekommen ist, kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle lebendig gemacht werden. Alle Menschen, die Guten und die Bösen, werden also auferstehen durch die Kraft Christi, genauso wie der leibliche Tod durch Adam auf alle Menschen kam. Doch für die Ungerechten ist diese Auferstehung kein Segen, denn ihnen geschieht, wovor uns Gottes Sohn zu unserer Lebzeit eindringlich warnte. Gott wird ihren Leib und ihre Seele verderben in die Hölle. Ihre Auferstehung mündet nicht im ewigen Leben, und vergessen wir nicht, nach dem Neuen Testament ist ewiges Leben Gottes eigenes Leben, in das auch wir eingehen können, wenn wir Christus annehmen. Sondern die Auferstehung der Ungerechten endet im zweiten Tod der ewigen Trennung von Gott. Das heißt aber auch in der ewigen Gemeinschaft mit den satanischen Mächten. Denn nicht für uns Menschen wurde jener Ort der ewigen Strafe und des ewigen Feuers zubereitet, sondern, wie Jesus es bezeugt, das ewige Feuer, das mein Vater dem Teufel und seinen Engeln bereitet hat. Nicht der gnädige Gott, sondern wir sind schuld, wenn wir durch unsere Unbußfertigkeit gegenüber dem Evangelium seine Barmherzigkeit verachten und somit seinen gerechten Zorn auf unsere unvergebene Schuld herabrufen. Verstehen wir nun, warum Jesus uns mahnend zuruft: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann, in die Hölle. Durch unsere Sünde, durch das Handeln wider Gottes Willen, hat unsere Seele das Leben aus Gott, also das ewige Leben, verloren, wie schon der Prophet bekennt: Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Schon bei Adams erster Sünde sehen wir, dass mit Sterben nicht vornehmlich der leibliche Tod, sondern vielmehr die durch die Sünde entstandene Trennung von Gott, dem Leben, gemeint ist. Adam fiel, als er die Frucht aß, nicht auf der Stelle tot um, aber er verlor sogleich die Gemeinschaft mit seinem Schöpfer und wurde aus seiner Gegenwart vertrieben. Ohne Christus ist des Menschen Seele tot in Übertretung und Sünden. Der leibliche Tod bedeutet dann nicht Heimgang zu Gott, sondern Qual und Warten aufs jüngste Gericht. Doch des Menschen Seele muss nicht im Tode bleiben. Mit ihr kann er das in Christus angebotene Heil empfangen. Von dieser geistlichen Auferstehung aus jenem geistlichen Tod spricht der Herr in Johannes 5,24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, und in ein Gericht kommt er nicht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Darum ruft uns Jakobus zu: Nehmet das Wort auf, das eure Seelen retten kann. Nicht aus dem natürlichen Wesen der Seele heraus, wie es die griechische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele versteht, sondern aufgrund der Versöhnungstat Christi kann deine Seele in der Wiedergeburt neues Leben aus Gott empfangen. Wie das geschieht? Die Schrift antwortet: Indem du im Glauben an Christus, der Sünde und Tod bezwang, deinen eigenen Willen kreuzigst und hinfort Christi Willen gelten lässt, indem du dich mit Jesus in der Taufe begraben lässt zur Vergebung deiner Sünden, um dann auch mit der Gabe des Heiligen Geistes ausgerüstet, mit ihm zu einem neuen Leben aufzuerstehen. So folgst du seinem Ruf, so nimmst du Christi Joch auf dich, und so wirst du Ruhe finden für deine Seele. Ist das in deinem Leben schon geschehen? Sie hörten die Sendung "Es grüßen euch die Gemeinden Christi". Wenn wir uns heute mit dem Thema Seele beschäftigten, dann deshalb, weil in dieser Frage moderne Sonderlehren unter manchen Gläubigen Verwirrung gestiftet haben und stiften. Die vorliegende Sendereihe zu diesem Thema wurde in einer 24-seitigen Broschüre zusammengefasst. Wer sich wirklich biblische Klarheit über den Begriff Seele verschaffen will, den möchte ich herzlich ermutigen, die genannte Schrift noch heute bei mir anzufordern. Kennwort: Seele. Es entstehen Ihnen keinerlei Kosten. Meine Adresse: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 0210. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 0210. Bis zur nächsten Sendung verbleibe ich mit herzlichen Segenswünschen. Ihr Gottfried Reichel.